Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen heute Abend hier in der Bibliothek des Konservatismus zu unserer Buchvorstellung mit Herrn Prof. Dr. Jürgen Egyptien zu seinem Buch Stefan George, Dichter und Prophet. Stefan George gilt heute nicht nur als ein Impulsgeber der modernen Dichtung, sondern er steht vor allem für den Versuch, die deutsche Kultur aus dem Geist der Antike zu erneuern. Wenn dies allein nicht schon Grund genug für eine Bibliothek des Konservatismus wäre, sich mit George zu befassen, dann vielleicht der Gedanke des geheimen Deutschland, der auch den konservativen Widerstand um Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg prägte, oder die Zugehörigkeit Georges zur konservativen Revolution, die ihm Armin Mohler einst bescheinigte, oder der ästhetische Fundamentalismus, den ihm Stefan Breuer unterstellte, oder seine Verwurzelung in der abendländischen Hochkultur, die sich unter anderem an der Beherrschung der lateinischen, griechischen und hebräischen Sprache ablesen lässt. Was von alledem Dichtung, was Wahrheit ist und noch viel mehr, werden wir hoffentlich heute Abend von Ihnen erfahren, lieber Herr Professor Egyptien. Zu unserem Referenten noch einige ergänzende Anmerkungen. Professor Egyptien wurde 1955 geboren. Er studierte Germanistik in Aachen. Er promovierte 1987 hier an der Technischen Universität Berlin und habilitierte sich 1995 an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, wo er seitdem neuere deutsche Literaturwissenschaft lehrt. Herr Professor Egyptien hat diverse literarische Publikationen als Lyriker, Prosaautor, Essayist und Herausgeber vorzuweisen. Von 2000 bis 2006 war er stellvertretender Vorsitzender der Stefan-George-Gesellschaft und er ist unter anderem auch Herausgeber des Stefan-George-Werkkommentars von 2017. Also einen der führenden, wenn nicht den führenden Stefan-George-Kenner Deutschlands dürfen wir heute Abend hier in unseren Hallen begrüßen. Lieber Herr Professor Egyptien, ich heiße Sie herzlich willkommen.
Ja, Sie sind ein Stückchen größer als ich. So, ich denke, es geht gut, ja. Im Übrigen, ja, so groß ist der Raum nicht. Aber benutzen wir vielleicht auch das Mikrofon. Also ich werde nicht alle Themen und Fragen, die jetzt gerade schon angeschnitten worden sind, in meinem Vortrag behandeln. Sie haben ja hier schon die Startfolie, die Ihnen zeigt, was die Schwerpunkte heute sind. Bei den Präsentationen, die ich bisher mit dem Buch gemacht habe, habe ich immer den Versuch unternommen, einige Ortsbezüge auch herzustellen. Und so auch heute. Im Falle von Berlin ist das nicht allzu schwer, weil Stefan George und Berlin ist schon eine sehr intensive Beziehung, auch wie Sie hören werden, eine sehr widersprüchliche. Und ich werde also, denke ich mal, 65 Minuten sprechen und Ihnen begleitend ein paar Bilder zeigen und versuchen zumindest ein paar Perspektiven auf George zu werfen, die vielleicht nicht das gängige George-Bild rundweg bestätigen, sondern, so wie ich es auch in meiner Biografie versucht habe, ein paar Facetten zu ergänzen. Beginnen wir also zunächst mal einfach biografisch. Robert Böhringer hat in seinem Erinnerungswerk Mein Bild von Stefan George eine Ahnentafel aufgenommen, die die Familiengeschichte bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgt. Wenn man die angeführten Berufsbezeichnungen durchgeht, stellt man fest, dass fast alle im Weinbau und als Müller tätig waren. Auch Georges Vater, der ebenfalls Stefan hieß, war Weinhändler und Gastwirt. Gegenüber seinem Sohn Stefan verhielt er sich großzügig und unterstützte ihn finanziell. George äußerte einmal, Zitat, sein Vater hätte Ja zu seinem absonderlichen, außergewöhnlichen Leben gesagt, weil er so ungeheuer sparsam gewesen wäre. Davor hätte der Vater Respekt gehabt und hätte ihn gewähren lassen. Die Mutter wird als eine arbeitsame, eher verschlossene Frau geschildert. Sie war fromm und mied selbst den Kindern gegenüber körperlichen Kontakt. Das Paar hatte 3 Kinder. Genau 9 Monate nach der Hochzeit wurde ihnen die Tochter Anna Maria Ottilie geboren. Am 12. Juli 1868 folgte das Kind Stefan George, der den Rufnamen Etienne erhielt. Etwa 2,5 Jahre später kam noch der Bruder Friedrich hinzu. Alle 3 Geschwister blieben unverheiratet und kinderlos, sodass die Familie George mit dieser Generation ausstarb. Von Stefan George selbst ist ein Kinderbild bekannt. Es zeigt ihn im Alter von 3 oder 4 Jahren. Um die Haltung des linken Arms zu ermöglichen, hat man den Knaben auf einen Schemel gestellt. Die Kleidung hat den Charakter einer Livree. Das aufgeschlagene Buch auf dem Tisch dient als bürgerliches Accessoire. Die Familie zog im Jahr 1873 in ein Haus beim Nahekai. George mochte dieses Haus gerne, in das er bis in sein letztes Lebensjahr immer wieder zurückkehrte. Die Dachkammer und das Gartenhäuschen nutzte er als Refugium für seine Lektüren. Später konnte er sich ein Zimmer nach eigenen Vorstellungen einrichten, in dem er seine Freunde empfing. Von 1876 bis 1882 besuchte George die Bingener Realschule, dann wechselte er aufs Ludwigs-Georgs-Gymnasium in Darmstadt. Die schulischen Leistungen Georges waren unauffällig. Nur im Turnen weisen die erhaltenen Zensurscheine ein konstantes Ungenügend aus. Diese Note bekam er auch in Gesang, von dem er nach dem Übertritt ins Gymnasium dispensiert wurde. Das ging damals noch. Gut. Ich hätte mich auch gerne von Mathematik dispensieren lassen, aber das war nicht möglich. Selbst in Naturgeschichte traf ihn im Herbstzeugnis 1880 dasselbe Urteil, was insofern erstaunt, als George ob der in seinem Werk verbreiteten genauen Kenntnisse botanischer Verhältnisse im mittelrheinischen Gebiet ein Kenner dieser Gegend zu sein schien. Eines im Jahre 1882 stammendes Herbarium beginnt sogar mit einer Art botanischer Topographie, wo der 14-Jährige neben Flur und Ortsnamen die getrockneten Pflanzen eingeklebt hat. Hingegen zeigt er für Fremdsprachen von Beginn an eine besondere Empfänglichkeit. Dabei profitierte er von dem vertrauten Verhältnis zu einer älteren Frau, die viel Zeit für ihn hatte. Diese Person, den Namen kennt man nicht, beherrschte Französisch, Englisch, Italienisch. Bereits mit 11 Jahren hatte George von einem venezolanischen Mitschüler Spanisch gelernt und konnte aus einem Band mit spanischsprachigen Romanzen, die dieser ihm gegeben hatte, noch in hohem Alter ganze Strophen rezitieren. Bis an sein Lebensende bekundete George ein vitales Interesse an der spanischen Kultur und Sprache. Die Begleiterin seiner letzten Lebensjahre in Minusio war die promovierte Hispanistin Clotilde Schleyer. George las gerne in der spanischen Tageszeitung Diario, die Schleyer abonniert hatte, und äußerte sogar den Wunsch, seine Sprachkompetenz im Spanischen durch Konversation mit ihr aufzufrischen. Im Spätsommer 1889 unternahm George von Paris aus eine etwa 5-wöchige Reise durch Spanien, die, wie er selbst sagte, formierend gewirkt habe. Friedrich Wolters, sein erster Biograf, schreibt sogar, in Spanien habe George das seltsame Gefühl des Wiedersehens mit einer längst entschwundenen Heimat ergriffen. Es ist jedenfalls alles andere als eine bloße Äußerlichkeit, wenn George seit dieser Spanienreise ein Leben lang eine Baskenmütze tragen wird. Der Reise nach Spanien und nach Paris waren bereits mehrere andere Reisen vorangegangen, die George unmittelbar nach dem Abitur antrat. Die erste führte ihn Mitte April 1888 nach London, wo er bis Oktober blieb. Der äußere Zweck bestand darin, die Zeit bis zur Aufnahme des Studiums für die Optimierung seiner Sprachkenntnisse zu nutzen. Das Englische beherrschte George deutlich weniger gut als das Französische. Hinzu kam der Drang, der erstickenden Atmosphäre in Deutschland zu entrinnen. Der spätere Romanist Ernst Robert Curtius überlieferte Georges Worte, Zitat: In Deutschland war es damals nicht auszuhalten. Denken Sie an Nietzsche. Ich hätte eine Bombe geworfen, wenn man mich hier festgehalten hätte. Oder ich wäre wie Nietzsche zugrunde gegangen. George stieg in einer Privatpension im Stadtteil Stoke ab und fand warme Aufnahme bei seiner Landlady Caroline Mess, die ihm zum 20. Geburtstag eine Dickens-Ausgabe schenkte. Noch nach seiner Rückkehr schickte sie ihm einen Gruß nach Bingen, in dem es hieß: "We have never had a more quiet and in every respect more gentlemanly behaved boarder than you." George absolvierte in London das übliche Besichtigungsprogramm. Im Mai schrieb er an seinen ehemaligen Schulkameraden Arthur Stahl: "Ich habe all die Hauptsachen, Westminster Abbey, St. Paul's Cathedral, National Gallery gesehen und bewundert. Alles eminent, großartig, superb, magnifique." Was die Menschen angeht, richtete sich seine Aufmerksamkeit vor allem auf das weibliche Geschlecht. Der Brief geht weiter: "Kürzlich war ich auch im Hyde Park. Ui, was Ladies zu Fuß, zu Wagen, zu Ross. Von jetzt ab lasse ich auf die englischen Ladies nichts mehr kommen. Übrigens werden sie mir hier in der Familie, wo ich bin, dutzendweise vorgestellt." Zum Exempel erwähnt George im selben Brief drei Ladies im Alter von 13 bis circa 16, von denen eine namens Mabel ihm durch ihr Desdemona-Gesicht auffällt. Die Briefpassage mündet in einen halb verschwörerischen, halb verheißungsvollen Ton. "Vielleicht hörst du später noch etwas von ihr. Psst." Im August rapportiert ein Brief an Stahl weitere weibliche Bekanntschaften, die George in seiner Unterkunft vermittelt wurden. Er hebt besonders eine kohlenpechschwarze indische Prinzessin hervor und kommt zu dem summarischen Befund: "Ich habe hier wahrlich eine ausgezeichnete Gelegenheit, nicht nur Engländerinnen, sondern Frauen überhaupt kennenzulernen." Auch ein Ausflug nach Brighton, Zitat, eines der fashionablesten Seebäder in England, unternahm George. Der Aufenthalt in London hatte für die persönliche Entwicklung Georges und seiner literarischen Pläne eine eminente Bedeutung. Als Arthur Stahl, der nach dem Abitur gleich seinen Militärdienst angetreten hatte, ihm Ende April schrieb, dass er erwarte, Zitat, "dass dein kosmopolitischer, drängender und stürmischer Geist in der Fremde etwas gezügelt wird", Zitat Ende, handelt er sich Georges entschiedenen Widerspruch ein. "Wenn du meinst, dass ich hier meinen Kosmopolitismus ablege, bist du irr. Du triffst den Nagel auf die Spitze. Gerade dadurch, dass ich in dem persönlicher Freiheit unendlich mehr gestattenden Lande bin, werde ich ein vollständiger Kosmopolit. Und dass ich nicht daran bin, nach der anderen Seite umzukippen und Engländer zu werden, daran hindert mich die Überzeugung, dass auch bei uns viele Einrichtungen besser sind, dass es in anderen Landen noch bessere gibt, die ich alle mit eigenen Augen zu besehen und zu beurteilen gedenke." Als Stahl Georges Schilderungen des weltmännischen Lebens in London mit detaillierten Auskünften über seinen Militärdienst antwortet, nennt George diesen militärischen Tagesablauf Narrenpossen und fährt ironisch fort: "Du musst übrigens wissen, dass ich in England immer kosmopolitischer werde. Und ich bitte dich daher, meine Briefe mit allen falsigen, anstößigen Bemerkungen gut zu verbergen, auf dass nicht eine preußische Schnüffelnase durch deine Kommode oder Schrank hindurch Lunte riecht." Die Debatte um Pro und Contra des Militärdienstes setzte sich zwischen George und Stahl noch bis in das Jahr 1889 fort, als George bereits in die Schweiz gereist ist. Stahl, der inzwischen auch einer Burschenschaft beigetreten ist, verteidigt das Militär als Schule des Lebens und vertritt die Ansicht, es verleihe dem Menschen größere Festigkeit, während der Reisende doch immer ein Fremder bleibe und sich seiner Umgebung anpasse. George hält dagegen, Zitat, "um die praktischen Sachen zu erlernen, Um in verschiedenen Lebenslagen sich schlagfertig und gewachsen zu zeigen, braucht man nicht zum Militär zu gehen. Das will ich dir einfach sagen. Gehe auf Reisen, wie ich, gehe nach England, nach Frankreich und nach der Schweiz etc. Und ich garantiere dir, dass du da in allen Lebensumständen gewitzigt wirst. George holt in diesem Brief sogar zu einer weit ausgreifenden kulturhistorischen Argumentation aus, um die Vorteile einer ethnischen Durchmischung für die Entwicklung der geistigen Freiheit und Souveränität eines Volkes zu erläutern. Gerade die Rheinhessen gelten ihm als einschlägiges Exempel für diese Beobachtung. Zitat: Der Rhein war stets eine große Verkehrsstraße und die großen Landrouten führten durch unser Land. Bei allen Invasionen haben die Rheinhessen ferner am meisten nicht nur zu leiden gehabt, sondern auch profitiert. Und magst du sagen, was du willst, ich werde dir haarklein beweisen, dass die französische Herrschaft, so kurz sie auch gedauert hat, kein unwichtiges Moment in der Ausbildung unseres Volksgeistes war. Berührung mit anderen Völkern, anderen Sitten, anderer Weisheit, das ist das Pferd, auf dem ich so gerne trabe, ist das beste Mittel zur Ausrottung aller Steifheit, aller Verblendung, alles Stumpfsinns, aller Knechtschaft, kurz aller schlimmen Ungeschicke der Völker. Diesem Zuwachs an Internationalität verdankt auch ein Projekt seiner Existenz, das unter der Bezeichnung Mappe-Plan einen neuen Schritt auf dem Wege zu einer eigenen Literaturzeitschrift darstellt. Aus dem schweizerischen Montreux schrieb George am 1. Dezember an Stahl: Kommen wir rasch zu dem Punctum Importantum, zu dem Mappe-Plan. Was denkst du davon? Ich könnte vielleicht auch hier einige französische Poeten anwerben. Ich will mir wenigstens alle Mühe geben. Auch meinen Freund in London will ich um Beiträge bitten, sodass unsere Mappe sozusagen die erste internationale Einrichtung dieser Art würde. Gegenüber der durchgängigen Kleinschreibung Georges in diesem Brief ist das Wort internationale in Anführungszeichen gesetzt und groß geschrieben. Es dürfte sich dabei um eine bewusste Anspielung auf den Namen der 1864 in London gegründeten ersten sozialistischen Internationale handeln. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Georges Vorstellung einer übernationalen europäischen Vereinigung von Dichtern gleicher oder verwandter Kunstanschauungen in London durch die damals fortschrittlichen Organisationsformen der Arbeiterbewegung angeregt wurde. In dem bereits zitierten Brief an Stahl vom Januar 1889 gewinnt seine Zeitkritik sogar einen explizit gesellschaftspolitischen Charakter. George war dort in Berührung mit adligen Kreisen geraten und hatte sich aktiv an einer Liebhaberinszenierung von Molières Der Menschenfeind beteiligt. Er schreibt Stahl amüsiert: Wir führen Molières Misanthrope auf und mir ist die Titelrolle zugefallen. Ich wünsche, du würdest mich hören, französisch parlierend, im Kostüm Louis XIV. Kannst du dir etwas Gegensätzlicheres vorstellen, als dass ich, der Sozialist, Kommunard, Atheist, mit einem deutschen Herrn Baron im Hause eines Professors der Theologie, umringt von einer ganzen Kette von Highlife-Damen, Komödie spiele? Unmittelbar nach seinen Reisen nach London, Montreux, Paris und Spanien brach George nach Berlin auf, um dort sein Studium an der Friedrich-Wilhelms-Universität aufzunehmen. Bereits am 5. Oktober 1889 schickte er seinen Eltern eine Karte, um sie zu informieren, dass er in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Friedrichstraße untergekommen sei. Noch im Oktober ist er dann in die Schweterstraße auf den Prenzlauer Berg umgezogen. George inskribierte sich am 25. Oktober 1889 für deutsche und romanische Philologie, besuchte aber auch Lehrveranstaltungen in der Anglistik, Philosophie und Kunstgeschichte. Bei dem berühmten Germanisten Erich Schmidt hörte er deutsches Drama im 19. Jahrhundert, bei dem Begründer der Anglistik Julius Zupitzer Shakespeares Hamlet. George spricht in diesem ersten Semester in Berlin privat fast nur Spanisch und Französisch. Gleich Anfang November hatte er wieder Kontakt zu seinen mexikanischen Freunden, den drei Brüdern Penafiel, gefunden, die sich ebenfalls in Berlin aufhielten. Mit ihnen gemeinsam unternahm er Sightseeing-Touren durch Berlin und nach Potsdam. Für ihn war Berlin samt Umgebung ein neues Terrain, das er sich durch ausgedehnte Spaziergänge erschloss. George war in dieser Zeit auch ein eifriger Theatergänger. Er war sogar, man staune, Mitglied im Verein Freie Bühne geworden. Das Erstaunliche liegt nicht allein darin, dass der passionierte Einzelgänger Stefan George überhaupt einem Verein beitrat, sondern auch in der Ausrichtung des Vereins, der ja den Naturalismus förderte. Aber die Freie Bühne startete mit dem von George geschätzten Ibsen und trat laut ihrer Proklamation zur Mitgliederwerbung für die Unterstützung einer gegen den erstarrten Theaterbetrieb gerichteten lebendigen Dramatik ein, sodass Georges Beitritt auf den zweiten Blick eine gewisse Plausibilität hat. George betrieb sein Studium nicht wirklich ernsthaft, jedenfalls nicht im regulären Sinne. Er benutzte durchaus die Bibliothek intensiv, aber nicht, um Scheine zu machen, sondern immer mit dem Ziel, Geistesverwandte in der zeitgenössischen Literatur zu suchen. Das dürfte ihn auch auf die Spur von Loris gebracht haben und veranlasst haben, nach Wien aufzubrechen, um den jungen Hugo von Hofmannsthal, das war dessen Pseudonym, er durfte als Gymnasiast nicht unter eigenem Namen veröffentlichen, um Hugo von Hofmannsthal aufzuspüren. Eine besonders dramatische Geschichte, die daraus entstand, die ich aber heute nicht berühren werde. Erst als George sein Studium im Wintersemester 1894-95 endgültig aufgegeben hatte, gewann Berlin für ihn an Attraktivität. Als er im Oktober 1895 für 2 Monate dorthin kam, also nach Berlin, machte er die Bekanntschaft mit Melchior Lechter. Lechter war 1865 im westfälischen Münster geboren worden. Er war Ministrant in der katholischen Kirche St. Egidii, in der er mit großer Anteilnahme die Vollendung der malerischen Ausstattung im Geiste der Nazarener verfolgte. 1879 trat er in die Lehre bei einer Glasmalereiwerkstatt ein, die vorwiegend mittelalterliche Glasfenster restaurierte. Lechter erhielt in den folgenden Jahren nicht nur eine solide handwerkliche Ausbildung, sondern wurde durch seinen Umgang mit den gotischen Kirchenfenstern nachhaltig in seiner Kunstauffassung geprägt. 1884 ging Lechter nach Abschluss der Ausbildung nach Berlin, um an der Königlichen Akademie zu studieren. Seine Vorbilder fand er jedoch weniger im Akademie-Milieu als bei Präraffaeliten wie William Burne Jones, Puvis de Chavannes und Dante Gabriel Rossetti oder bei Symbolisten wie Fernand Nopf und Gustave Moreau. Von den zeitgenössischen deutschen Malern schätzte er Arnold Böcklin, Max Klinger und Ludwig von Hofmann. Das tat auch George. Entscheidend für sein Kunstverständnis war aber vor allem die Musik von Richard Wagner und dessen Konzeption des Gesamtkunstwerks. Lechter übertrug diese Idee gleichsam in die Lebenspraxis und verwandelte seine Umgebung in ein einziges Kunstwerk. Seine Wohnung in der Kleiststraße 3 war eine ästhetische Sensation für jeden Besucher. Wohnung und Atelier lagen auf der 5. Etage in einem Seitenflügel des 2. Innenhofs. Aus einem profanen Hinterhausmilieu betrat man eine absolute Gegenwelt. Der englische Komponist und Übersetzer Cyril Scott, den George 1898 bei Lechter einführte, erinnerte sich: Es war genau so, wie wenn man eine Kirche beträte. In allen Zimmern, mit Ausnahme des Ateliers, waren bunte Glasfenster und Kirchenmöbel. Um die Stimmung zu vervollständigen, war ein leichter Weihrauchduft spürbar. Alle Fenster, Decken, Wände, Beleuchtungskörper, Einrichtungsgegenstände, ob funktional oder dekorativ, bis hin zu Geschirr und Besteck, waren von Lechter selbst gestaltet oder nach seinen Entwürfen hergestellt worden. So schmückte etwa ein Glasfenster, das Nietzsche darstellte, die Bibliothek, eines mit der Allegorie der Tonkunst sein Wohnatelier und eines mit Tristan und Isolde sein Schlafzimmer. Dort zeigten Wandteppiche allegorische Darstellungen der Vision und der Inspiration. Hier die Ja, also man sieht sehr schön eben so den gotischen Hintergrund, den Lechter da mit einbringt, in diesem jugendstilhaft neugotischen Glaskunst. Das waren also die Fenster, die in Lechters Wohnung im Inneren angebracht waren. George schrieb über Lechter im Dezember 1896: Seine Bedeutung liegt vorzugsweise darin, dass er als der Erste sein ganzes Leben, Wohnung, Möbel, Zierrat, bis ins Kleinste mit Kunst zu durchdringen strebt. Im selben Brief äußerte George seine Verwunderung darüber, dass die Ausstellung Lechters in der Galerie Gurlitt eine breite und positive Resonanz in der Berliner Presse fand. Bis dahin hatte Lechter eigentlich niemand wahrgenommen. Lechter hatte im Verborgenen gearbeitet, aber er traf offenbar nun mit seinem ästhetischen Prinzip eines bedingungslosen Strebens nach Schönheit und der Aufhebung der Trennung von Kunst und Leben den Nerv der Zeit. George soll sich jeden Tag mehrere Stunden in der Ausstellung Lechters aufgehalten haben, da er der Überzeugung war, dass unter denjenigen, die sich für diese Kunst begeisterten, auch seine Menschen zu finden seien. Lechter erhielt eine Reihe lukrativer Aufträge zur Ausstattung öffentlicher Gebäude wie das Kaufhaus Wertheim, die Musikhochschule und das Romanische Haus in Berlin. Im Jahr 1900 gewann Lechter mit seinem als Gesamtkunstwerk konzipierten Pallenberg-Saal für das Kölner Kunstgewerbemuseum auf der Pariser Weltausstellung eine Goldmedaille. Der Saal war 8 Meter hoch, 8 Meter breit und 18 Meter lang. Sein Hauptbild war das großformatige Gemälde »Die Weihe am mystischen Quell«, das dem Geweihten die Gesichtszüge Stefan Georges verlieh. Lechter war an allen Künsten leidenschaftlich interessiert. Er besuchte häufig Konzerte und besaß schon ganz früh ein Grammophon. Über viele Jahre versuchte er, George die Musik von Wagner näher zu bringen und forderte ihn immer wieder auf, ihn nach Bayreuth zu den Festspielen zu begleiten. Als George einmal zusammen mit dem jungen Friedrich Gundolf in sein Atelier kam, spielte Lechter ihnen eine Grammophonplatte mit Wagners Tristan vor. Er bat sie in sein Musikzimmer und ging selbst in den Nebenraum, damit sie sich ganz zwanglos dem Genuss der Wagner-Oper hingeben konnten. Als Lechter nach einer Stunde wieder zu ihnen ging, fand er sie beide am Boden liegend und schlafend. Er schüttelte sie wach und George sagte: »Meister Melchior, die Musik hat uns umgeworfen.« Lechter war auch ein passionierter Leser. Er las die mittelalterlichen Mystiker, Dante, Petrarca, ebenso die Dichtung von Hofmannsthal, Rilke und natürlich George. Im Herbst 1893 hatte Lechter bereits sich an den Wiener Literaten Hermann Bahr gewandt, weil er in einem von dessen Aufsätzen Gedichte von Hofmannsthal entdeckt hatte, die ihn sehr ansprachen. Bahr, der mit Hofmannsthal befreundet war, gab den Brief an diesen weiter, woraufhin Hofmannsthal an Lechter schrieb und ihn auf seine Beiträge in der obskuren Zeitschrift Blätter für die Kunst hinwies. Also Georges eigenes Organ. So wurde Lechter auf die Gedichte von Stefan George selbst aufmerksam. Er wandte sich an Karl August Klein, den nominellen Herausgeber der Blätter für die Kunst, und erwarb über ihn die Gedichtbände Georges, nach deren Lektüre er Klein im September 1895 bat, dem Dichter Stefan George meine tiefste Bewunderung auszudrücken. Kurz darauf trafen Klein und Lechter eine Verabredung für einen Besuch in der Kleiststraße. Statt Klein ging jedoch Stefan George selbst zu Lechter und tat anfangs so, als sei er der erwartete Klein. Lechter erging sich sogleich in Lobeshymnen auf Georges Dichtung, woraufhin der Gepriesene noch auf der Treppe seine wahre Identität zu erkennen gab. Zwischen Lechter und George entstand sofort eine Werkgemeinschaft, die bald zu einer herzlichen Freundschaft wurde. George sprach Lechter schon bald als Freund und Meister an und betrachtete ihn auf dem Gebiet der bildenden Kunst als seinen gleichrangigen Partner. Das erste größere Projekt der Werkgemeinschaft von Lechter und George betraf die Ausstattung von dessen Band »Das Jahr der Seele«, der als letzter der privat gedruckten Gedichtbände im November 1897 erschien. Lechter hatte gerade erst im Jahr davor mit der Buchkunst begonnen, als er das Titelblatt für den Jahreskalender des Deutschen Tierschutzvereins gestaltet hatte. Seine buchkünstlerischen Ideen sind im Kontext einer internationalen Renaissance der ästhetisch anspruchsvollen Gestaltung von Druckwerken zu sehen. Die wichtigsten Impulse waren dabei aus England gekommen. Dort hatte sich nach Mitte des 19. Jahrhunderts die Arts and Crafts Bewegung gebildet, die als Reaktion auf die zunehmend industrielle Produktfertigung eine Rückbesinnung auf das Handwerk propagierte. Bei der Buchgestaltung kam es auf die Harmonie von Text, Schrifttype, Illustration, Format, Seitenlayout, Papier und Einband an. Buchdruck wurde als kunsthandwerklicher Prozess begriffen, bei dem wertvolle Materialien verwendet wurden und der leitende Gedanke die Herstellung eines Gesamtkunstwerks war. Lechters buchkünstlerische Gestaltung der Erstausgabe des Jahres der Seele vollzog sich noch in einem vergleichsweise engen Rahmen. Er entwarf das Titelblatt und die Verwendung des Farbdrucks bei den Texten. Dazu die nächsten beiden Abbildungen. Hier das Titelblatt, der orgelspielende Engel, ist eine Anlehnung an einen Jan van Eyck Altar. Und hier Georges Handschrift und das Druckbild beim Jahr der Seele einander gegenübergestellt. Und Sie können auch auf der rechten Seite die farbige Gestaltung der jeweiligen Zeileninitialen erkennen. Die Titel der Zyklen, Gedichtgruppen und einzelnen Texte wurden in verschiedener Größe und variabler Anordnung in Rot und Blau-Grün gedruckt. Ebenso wechselten zwischen diesen beiden Farbtönen die Anfangsbuchstaben jedes Verses. Für die Wahl dieser Farben ist es sehr aufschlussreich, einen Brief Lechters an George aus dem Januar 1896 heranzuziehen, den er nach der intensiven Beschäftigung mit den bis dahin vorliegenden Gedichtbänden Georges verfasste. In dem Brief heißt es: »Und seltsam, meine letzte Empfindung ist, vergegenwärtige ich mir Ihr Gesamtwerk, eine Farbenvorstellung oder besser Farbenempfindung, und zwar habe ich vorwiegend die Vorstellung von Gold in Verbindung mit Blau, Grün und Rot in allen Tonwerten, zusammenklingend durch ein goldiges Halbdunkel.« Lechter nutzte also die Gelegenheit der buchkünstlerischen Gestaltung des Jahres der Seele, um seine Farbempfindungen im Farbdruck der Buchstaben zu realisieren. Die auffällige Betonung seines Empfindens wirft ein Licht auf seine spezifisch bildkünstlerische Aufnahme von Georges Dichtung. Sie hat rein gar nichts Analytisches, sondern er wächst ganz aus dem künstlerischen Mitvollzug, aus der stimmungsmäßigen Vergegenwärtigung der ästhetischen Form. Lechter zeigt sich damit als der ideale Leser im Sinne symbolistischer Einheit der Künste. Schon Baudelaire hatte in einem Aufsatz über Richard Wagner geschrieben, es wäre doch überraschend, wenn Töne nicht Farben suggerieren würden, wenn Farben nicht imstande wären, die Empfindung einer Melodie zu wecken, wenn Farbe und Ton nicht geeignete Übersetzungen von Ideen sein sollten. Das an Lechter als einen Bruder gerichtete Widmungsgedicht M.L. im Jahr der Seele ist eine ganz in diesem Sinne verfasste Orgie in Farben, die die ästhetischen Eindrücke von Lechters Wohnung als himmelsnahen Ort inmitten eines grauen Kerkers mit Worten ausmalt. Wie unsere glorreichen Himmel, Bruder im Stolz, so breitet dein glänzendes Gelb und wie reifender Lohn. Es zittern in deinem Lila und wehen Grün gestaltlose Stunden mit ihrem mühsamen Rinnen und lange Seufzer aus Kerkern ohne Erhebung. Dein strahlendes Blau umkleidet die wunschlosen Götter. In deinem Veilchendunkel voll purpurner Scheine ist unser tödliches Sehnen, Bruder im Leid. Lechter stellte für seine privaten Exemplare von Georges Gedichtbänden aufwendig gestaltete Einbände her und schenkte auch ein Exemplar George in dieser Aufmachung zurück. George antwortete entzückt, man könne sich kaum eine andere Möglichkeit denken, dies Buch einzubinden. Und er revanchierte sich, indem er Lechter mehrfach kalligraphische Abschriften eigener oder von ihm übersetzter Gedichte überreichte. Während Georges Aufenthalt in Berlin im Herbst 1897 kam es dann in enger Kooperation zur Drucklegung des Jahres der Seele. Das Titelblatt zeigt in der oberen Hälfte einen orgelspielenden Engel auf einem ornamentalen und floralen Hintergrund. Die Haltung des Engels, ich habe es schon erwähnt, erinnert an einen Verkündigungsengel auf dem Genter Altar von Jan van Eyck. Eröffnet wird das Jahr der Seele von dem wohl prominentesten Gedicht Georges, das titellos mit der Zeile »Komm in den totgesagten Park und schau« beginnt. Vor allem aus dem Jahr der Seele las George bei seiner ersten privaten Lesung in Berlin am 14. November 1897 im Salon des Malerehepaars Sabine und Reinhold Lepsius in der Kantstraße 162 vor etwa 20 geladenen Gästen, unter ihnen Karl Wolfskehl, Rainer Maria Rilke, Lou Andreas Salome, Georg Simmel, Richard Moritz Meyer und Marie von Bunsen. Letztere berichtete in einem Artikel für die Vossische Zeitung von dieser Lesung. Wir saßen in den mit verschleierten Lampen matt erleuchteten Räumen auf florentinischen Sesseln, auf verblasstem Brokat. Dann glitt aus einer Seitentür ein Mann herein und setzte sich nach einer Verbeugung an das gelb verhüllte Licht. Hinter ihm eine japanische, golddunkle Stickerei, nicht weit von ihm Lorbeerzweige und orangerote Blüten in getriebenem Kupfergefäß. Obwohl ich die meisten Gedichte kannte, war es nicht leicht, den immerhin ungewöhnlichen Gedanken- oder Bilderverbindungen zu folgen. Aber mehr und mehr wurden wir hypnotisiert, in die Stimmung hineingebannt. Als ich später von dieser Stunde erzählte, meinte man, es klänge etwas theatralisch und gemacht. Das war keineswegs der Fall. Das Ganze entsprach in der echtesten Weise der Richtung, dem Geschmack unserer intim-künstlerisch empfindenden Wirte, ihrem Verhältnis zum Dichter. Die Wirtin, Sabine Lepsius, hat in ihrem Tagebuch hervorgehoben, dass George nur selten die Tonhöhe variierte, sodass seine Rezitation, Zitat, dem Responsorium in der katholischen Kirche ähnelte. Den Eindruck des Sakralen hebt auch Estella Meyer hervor, die noch am selben Abend einen begeisterten Brief an George schrieb, in dem es heißt, hoch und her war der Abend, feierliches Glockenläuten. Auf antiker Würde bauten sich Schönheit und Vornehmheit auf. Alles atmete tiefe Andacht. Es war ein Gottesdienst. Sabine Lepsius hat in ihrem Tagebuch die Vortragsweise Georges näher charakterisiert. Auch die Endzeilen verharrten auf dem gleichen Ton, sodass nicht nur der übliche Schlusseffekt völlig vermieden wurde, sondern es schien, als sei das Gedicht nicht ein einzelnes in sich abgeschlossenes, sondern ohne Anfang, ohne Ende, wie herausgegriffen aus dem Reiche großer Gedanken und erhöhter dichterischer Vorstellungen. Die Art des Gedichtvortrags wurde schon in Bunsens Artikel zu Recht als Hersagen bezeichnet. Es war der Begriff, den George selbst für seine Vortragsweise benutzte, um zu betonen, dass es ihm um die Erzeugung eines einheitlichen Gesamteindrucks ging. Dazu trug das etwas litaneihafte Hersagen bei, indem die Monotonie eine kontinuierliche Stimmung hervorrief, die Bunsen nicht zu Unrecht mit dem Zustand einer Hypnose verglich. Zum anderen bevorzugte George diese Sageweise, weil sie die seinerzeit beliebte und aus seiner Sicht literatenhafte Manier des theatralischen, auf Pointen und Applaus zielenden Auftritts vermied. Hinter der hergesagten Dichtung sollte der Autor als Individuum gänzlich verschwinden bzw. in ihr aufgehen. Die Nachhaltigkeit von Georges Hersagen hielt Sabine Lepsius ebenfalls in ihrem Tagebucheintrag vom folgenden Tag fest. Sie betonte, dass es ihr und ihrem Mann Reinhold selbstverständlich erschienen sei, dass George sowohl vor als auch nach der Lesung nicht unter den Gästen weilte. Wer waren nun die Gastgeber, denen George die Ehre angedeihen ließ, seine erste private Lesung auszurichten? Sabine Lepsius, geborene Gräf, und Reinhold Lepsius waren beide angesehene Berliner Porträtisten. Reinhold Lepsius entstammte einer gelehrten Familie und war 1857 in Berlin als Sohn des Ägyptologen Karl Richard Lepsius zur Welt gekommen. Er zeigte früh zeichnerisches Talent für Landschaften und Personen. 1877 ging er an die Karlsruher Kunstschule, im folgenden Jahr wechselte er an die Münchner Akademie. 1887 schloss Lepsius seine Ausbildung ab und teilte sich ein Atelier in Rom mit der Jugendfreundin Sabine Gräf. 1889 hielt sich Lepsius in Paris auf und machte sich mit den zeitgenössischen französischen Malern bekannt. Dann kehrte er nach München zurück, wo er 1892 zu den Gründungsmitgliedern der Sezession gehörte. Nach der Eheschließung mit Sabine Gräf siedelten beide im selben Jahr nach Berlin um. Sabine Gräf war Jahrgang 1864 und ebenfalls in Berlin geboren, wo ihr Vater als Historien- und Porträtmaler an der Ausgestaltung der Berliner Museen beteiligt war. Sie wurde bereits im Alter von 15 Jahren an der Königlichen Akademischen Musikhochschule aufgenommen, da sie ein großes musikalisches Talent zeigte. Nach 2 Jahren brach sie die Ausbildung aber ab, als ihr klar wurde, dass sie als Frau keinen Zugang zu einer Komponistenklasse erhalten würde. Nach der Ateliergemeinschaft mit Reinhold Lepsius in Rom vervollkommnete sie ihre Ausbildung in Paris, bevor sie 1891 nach München ging und dort wieder mit Lepsius zusammentraf. In Berlin widmeten sich beide der Porträtmalerei, wobei Sabine Lepsius besonders mit ihren unkonventionellen Kinderbildnissen Anklang fand. 1900 zählten beide zu den Gründungsmitgliedern der Berliner Sezession. Von Beginn an verfolgte das Ehepaar das Ziel, an die Salonkultur der Romantik anzuknüpfen. Rachel von Varnhagen war das erklärte Vorbild von Sabine Lepsius. Durch das soziale Netzwerk ihrer Familien und die Aufträge aus der Welt der Wirtschaft, Politik und Kultur gelang es ihnen, ihre wechselnden Wohnungen zu einem Ort des geistigen Austauschs zu machen. Es war ein Milieu, das für die ästhetischen Neuerungen von Stefan George und die betonte Exklusivität seines Kreises in geradezu idealer Weise aufnahmefähig war. Sabine Lepsius schildert in ihrer Schrift über ihre Freundschaft mit Stefan George, den Moment der ersten Begegnung und liefert damit ein Zeugnis der charismatischen Wirkung seiner Persönlichkeit. Als ich in mein Wohnzimmer trat, stand er schon dort. Nie werde ich diesen ersten Eindruck vergessen. Ich wusste sofort, dass ich einer überragenden, machtvollen Persönlichkeit gegenüberstehe. Seine Blicke fern und doch auch liebenswürdig. Seine Sprache, ohne laut zu sein, von markiger Wucht. Sein Lachen, das sichere Erkennungszeichen für den Menschen, war sieghaft gewinnend und vom Schütteln der Mähne begleitet. Als der Besuch mich wieder verlassen hatte, stand ich so sehr unter dem Eindruck der Größe dieser Persönlichkeit, dass ich beschloss, mein Kind, das ich unter dem Herzen trug, Stefan zu nennen. George stattete unmittelbar anschließend auch Reinhold Lepsius einen Besuch in dessen Atelier ab, wo er einen ebenso nachhaltigen Eindruck hinterließ. George fühlte sich außerordentlich wohl im Hause Lepsius. Er hörte Sabine Lepsius stundenlang beim Klavierspiel zu, wobei sie ihm besonders gerne ihre Lieblingskomponisten Bach, Schubert und Chopin zu Gehör brachte. Zu der vertrauten Atmosphäre passte es, dass George sich ganz unprätentiös an den alltäglichen Verrichtungen ihres Haushalts beteiligte. Besonders als es einmal um den Umgang mit Wein ging, konnte er seine Herkunft aus einer Weinbaugegend in nützlicher Weise einbringen. Zitat Sabine Lepsius: So wurde eines Tages ein Fass leichten Weines herangerollt, das Reinhold am Rhein bestellt hatte, dem wir aber etwas ratlos gegenüberstanden. »Ei, da brauche Sie gar keinen Küfer kommen zu lassen, das verstehe ich gerade so gut, und Sie können es von mir lernen.« Den nächsten Tag stiegen wir zusammen in den Keller, spülten Flaschen, stachen das Fass an, dass es eine Lust war. George zog seinen Rock aus, ich band ihm eine grüne Gärtnerschürze vor und nun arbeiteten wir viele Stunden zusammen im Keller. Er kräftig anfassend, voller Sachkenntnis. Dazwischen wurde gekostet, wobei er mich vor dem Duft des Weines warnte, der allzu sehr berauscht. Dann ging es ans Korken und alles wurde wieder in Ordnung gebracht, die Flaschen verwahrt, wie es sein soll. Schon bald führte George seine in Berlin lebenden Freunde Melchior Lechter und Karl Wolfskehl im Hause Lepsius ein. Wolfskehl berichtete nach seiner ersten Teilnahme am samstäglichen Five O'Clock: Ich habe selten ein Haus gefunden, in dem so viel Kultur förmlich aus allen Winkeln tönt und dampft. Er hebt unter den Gästen besonders den außergewöhnlich geistvollen Simmel hervor, den er aufgrund seiner Wortgewandtheit einen Trapezkünstler nennt. George selbst lernte den Privatdozenten für Philosophie an der Berliner Universität erst im Oktober 1897 bei Lepsius kurz vor seiner ersten Lesung dort kennen. Um dieselbe Zeit kam er auch über das Ehepaar Lepsius mit Richard Moritz Meyer persönlich in Kontakt. Die dritte Lesung im Hause Lepsius fand am 12. November 1899 statt. Dieses Mal waren zwei weitere Berliner Universitätsprofessoren anwesend, der Germanist Erich Schmidt und der Universalhistoriker Kurt Breisig. Breisig sollte noch sehr wichtig für George werden. Breisig notierte in seinem Tagebuch unmittelbar nach der Lesung: Mein tiefster Eindruck war der von malerischem Stoff und musikalischer Form. Zuletzt das Höchste, der rhapsodische Vortrag. Völlig singend, wundersam und wirksam. So mag Pindar vorgetragen haben. Eine Woche später trafen sich George und Breisig zu einem ersten ausführlichen Gespräch. Breisig schrieb in seinem Tagebuch: Mein Gesamteindruck, sehr starke Persönlichkeit, und zwar nicht nur Künstler. Ein Mensch, der viel gedacht, viel aufgenommen hat und der sich in die Betrachtungsweise eines Gelehrten zumindest unendlich schnell hineinfinden kann. Großer, großer Eindruck, ein exzessiver Mensch, endlich einmal. Bei dieser Lesung im November 1899 trug George aus seinem Ende des Monats erscheinenden, von Lechter monumental gestalteten Gedichtband Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod mit einem Vorspiel vor. Sabine Lepsius überliefert, dass George das Vorspiel mit dem Kampf mit dem Engel vorgetragen habe, was die Anwesenden ergriff, Zitat, wie das Schwingen einer Fahne, der nicht zu folgen wie Verrat war. Angeregt durch die Teilnahme an den privaten Lesungen Georges im Hause Lepsius, verfassten drei so unterschiedliche Geister wie Richard Moritz Meyer, Georg Simmel und Kurt Breisig fast gleichzeitig Essays über Georges Dichtung, die eine beachtliche Sensibilität für die neueste lyrische Strömung zeigten. Durch diese öffentlichen Würdigungen Georges, durch den gleichzeitigen Auftritt mit drei Gedichtbänden im ambitionierten Berliner Verlag von Georg Bondi und durch seine enge Vernetzung mit der intellektuellen Berliner Salonkultur der Jahrhundertwende war der Aktionsraum für George geschaffen. Berlin war erobert. Dabei hatte George zu Berlin ein ausgesprochen gebrochenes Verhältnis. Er erkannte die Unverzichtbarkeit einer Präsenz in Berlin, weil es neben Wien die kulturelle Hauptstadt der deutschsprachigen Literatur war. Hier zu reüssieren und sich zu zeigen, war auch für denjenigen nötig, der die Berliner Literatur eigentlich hasste. Schon 8 Uhr Stahl hatte er Anfang 1890 geraten, nicht in München, sondern in Berlin zu studieren. Allerdings blieb George die Stadt immer fremd. Sehr schön tritt Georges wesensmäßige Fremdheit gegenüber Berlin in einer Anekdote hervor, die der Komponist Clemens von Frankenstein überliefert. Er studierte in Frankfurt am Main Kompositionslehre und hatte auf Empfehlung seines Freundes Hugo von Hofmannsthal von dort aus Ende 1896 mit George Kontakt aufgenommen. George traf ihn in den folgenden Jahren gelegentlich. Von einem dieser Frankfurter Treffen berichtete später Frankenstein das Folgende. Als Stefan George einmal bei mir in Frankfurt zu Besuch war, zog er einen Brief hervor und bat mich um eine 20-Pfennig-Marke, das damalige Auslandporto. Ich sah, dass der Brief nach Berlin adressiert war und sagte, dass 10 Pfennige genügen würden. 20 Pfennige kämen auf Auslandsbriefe. Ich erhielt zur Antwort, für mich ist Berlin Ausland. Nur wenig später nannte George Berlin in einem Brief an Lechter einen Kerker meist schrecklicher Zellen und Insassen. Berlin war George als Metropole der Moderne zutiefst zuwider. Berlin war für ihn und seine Freunde die Stadt der Pöbelherrschaft, der Sittenlosigkeit, der Banausie. Recht krass nannte er sie die Stadt der Huren, Händler und Juden, worin sich die Ablehnung von Phänomenen der modernen Großstadt mit ihrer Straßenprostitution, der Kommerzialisierung aller Lebensbereiche und ihrer sensationsgierigen, hektischen Presselandschaft ausdrückte. Mit dem Bordellwesen Berlins hatte George einmal eine ungeplante Begegnung, die allerdings mehr amüsant als konfrontativ verlief. Georg Fuchs, ein Jugendfreund, kolportierte dazu die folgende Geschichte. Lechter, George und ich gingen Ende der 90er Jahre einmal von einem Besuche heimkehrend und nach damaligem Brauch mit langen schwarzen Gehröcken bekleidet und Zylinderhüte auf den Köpfen an einem schwülen Vorsommertag durch die Berliner Friedrichstraße. Da plötzlich, als wir gerade an einem berüchtigten Halbweltlokal vorüberschritten, überraschte uns ein Wolkenbruch. Es gab keine Rettung vor den Naturgewalten, also kurz entschlossen gingen wir in das Kokottencafé, das um diese Tageszeit nur vereinzelte Besucher hatte. Wir ließen uns an einem der kleinen Marmortische in Fensternähe nieder und bestellten, anstandshalber, Benediktinerschnäpse. Und als diese getrunken waren und das Unwetter immer noch nicht nachließ, bestellten wir noch eine Runde und dann noch eine, denn es goss und goss, dass wir schlechterdings nicht vor die Tür treten konnten. Wir erzählten uns gegenseitig Berliner Karlauer und es entwickelte sich unter vielem Gelächter bald eine so aufgeräumte Stimmung, dass die geschminkten und fesch herausgeputzten Mädchen, die sich inzwischen an einem Nebentisch niedergelassen hatten, ihr Gelächter und ihre Witzworte bald in die unseren mischten und wir uns abermals, anstandshalber, genötigt fanden, auch ihnen ein Tablett mit Likören servieren zu lassen. Und dann noch eins und noch eins, denn es goss immer zu. Schließlich getraute sich eine von den Schönen, leicht beschwipst, an unseren Tisch zu treten, uns der Reihe nach durch ein vergoldetes Lorgnon zu mustern und endlich, ich schied als völlig unsensationell von vornherein aus, zu George und Lechter gewandt zu fragen, »Nanu, Kinners, was seid ihr denn für welche?« Die beiden so ganz aus dem Rahmen des gewöhnlichen Friedrichstraßenpublikums herausfallenden Köpfe hatten es ihr angetan. Sie ließ ihre bewaffneten Blicke von dem Dante-Kopf Georges zu dem altmeisterlichen Haupte Melchior Lechters und von diesem wieder zu jenem wandern, um endlich das Glas von den Augen nehmend zu ihren Freundinnen hinüberzurufen, »Nu hab ich's raus! Die Beden da sind katholische Pfarrers!« Kreischendes Lachen an dem Damentisch war die unmittelbare Folge dieser alarmierenden Kundgebung und sofort rief auch schon eine herüber, »Denn sollen sie uns auch gleich Beichte hören?« »Nee, lass man Tode«, rief eine andere, »ma wollen denen ihr Schamgefiel nicht gefährden.« George wollte sich ausschütten vor Lachen. Und als wir dann in der Abenddämmerung, nachdem sich das Unwetter ausgetobt hatte, auf die noch immer fast menschenleere Friedrichstraße hinausgetreten waren, meinte er, so viel Spaß habe ihm lange kein Abenteuer gemacht. Darauf müssten wir unbedingt noch eine gute Flasche Rheingauer Wein bei ihm zu Hause trinken, was auch geschah. Im Übrigen war George nicht ohne Empathie für die gefallenen Mädchen. Jedenfalls las er das seinerzeit aufsehenerregende Tagebuch einer Verlorenen, das später auch verfilmt wurde, nicht ohne Anteilnahme. Kurz nach der Jahrhundertwende, ich komme zum letzten Kapitel, entstand in Berlin eine weitere weichenstellende Freundschaft mit Berthold Valentin. Ihm war George Ende 1902 bereits einmal bei einem Besuch bei Breisig begegnet. Valentin schrieb am 12. Dezember in sein Tagebuch, »Ich bin heute bei Breisig mit Stefan George zusammengetroffen. Es ist das als augenblickliches Krönung langer Wünsche und so schnelle und unvermutete Krönung, dass mir diese Krone fast zu schwer ist. Langer Traum ist jäh erfüllt. Ich war in der Gegenwart dieses herrlichen Menschen glücklich. Sein Blick, zumal wenn er lächelt, schreitet leicht und königlich, und hält den Deinen mit einer freigebigen Leutseligkeit fest. Er gibt von seinen inneren Gnaden an dich. Und du wächst an ihm. Dies ist die Hoffnung für die Zukunft.« Valentin entstammte einer jüdischen Kaufmannsfamilie und war 1877 in Berlin geboren worden. Ab den Wintersemestern 95-96 studierte er Jura und promovierte 1900. Nebenher besuchte er auch Lehrveranstaltungen bei Breisig und bei dem bekannten Nationalökonomen Gustav Schmoller. Bei Breisig wollte er eine zweite Promotion über deutsche Mystik anschließen, wozu es durch seine Tätigkeit als Gerichtsassessor ab 1904 nicht mehr kam. 1903 hatte Breisig ihn in den Pankower Kreis eingeführt, eine Gruppe junger Männer, die Vortragsabende und Rezitationen durchführten. Den Kern bildete eine zunächst dreiköpfige Wohngemeinschaft aus Friedrich Andreae, Rudolf von Heckel und Friedrich Wolters, die ein Gartenhaus am Rande des Friedrichianischen Parks gemietet hatten, wo ihre Veranstaltungen auch stattfanden. Zu diesem Kern stießen der Medizinstudent Kurt Hildebrand und der Doktorand Berthold Valentin hinzu. Breisig machte die Gruppe mit Georges Dichtung bekannt, die ihr wie das Schibbolett für ihre Lebensfragen erschien. Valentin verfasste sofort unter dem Pseudonym König Schmerz zwei Wortsinfonien und ließ einen Privatdruck von einer Dichtung herstellen, deren Titel Georges Teppich des Lebens zu parodieren schien. Der Meister des König Schmerz, die Lieder des Landenden und von neuer Fahrt, die Krypte der tieferen Ergießungen, die strenge Feier. Als Friedrich Gundolf das Werk entdeckte, schrieb er George, spürbar konsterniert, es sei, Zitat, ein in übertriebenster Blätterorthographie gedrucktes, völlig unverständliches und wie eine prachtvoll bösartige Parodie wirkendes Gedichtbuch eines Autors, der ein fanatischer Verehrer alles Blätterischen sei. Georges eigenes Urteil fiel etwas konzilianter aus, als König Schmerz ihm seine Dichtungen im Frühjahr 1904 nach Bingen schickte. Seine Antwort legte den Akzent auf das nötige Entwickeln des poetischen Ausdrucks. Werter Dichter, in beginnlichen Zeiten ist allerdings der wirre, wogende, neugebärende Urgrund, je wirrer und dunkler, desto schwangerer. Aber dann muss das andere kommen, die Klarheit und nach feste Gestalt. Eine gewisse Merkwürdigkeit, dass George ein Komparativ von schwanger bildet, weil das geht ja eigentlich nicht. George war jedenfalls an Valentin so interessiert, dass er ihn am 3. Juli in Bingen empfing. Valentin erzählte George vom Pankower Kreis, aus dem heraus sich inzwischen der Freie Bund bauender Forscher entwickelt hatte, der im Anschluss an Breisig an die Stelle der bloß Registrierenden eine bauende Wissenschaft setzen wollte. Als George im Herbst 1905 in Berlin war, stattete er diesem Kreis junger Männer, die jetzt in einem Haus in Niederschönhausen lebten, erstmals einen Besuch ab. Erst durch den Kontakt Georges mit dieser akademischen Wohngemeinschaft konstituierte sich im strengen Sinne der George-Kreis als literatursoziologisches Phänomen. Das Neue dieser Beziehung lag darin, dass nicht allein ein Generationenunterschied zwischen George und diesen Jüngern bestand, sondern dass sie sich als ein Kollektiv verstanden, das den kulturkritischen Gehalt von Georges Dichtung zu einem gesellschaftspolitischen Instrument machen wollte. Entscheidend für dieses Verständnis von Georges Dichtung und ihrer in diese Richtung zielenden Wirkungsabsicht war für Valentin, Wolters und Hildebrand vor allem der erste Zyklus des siebenten Rings, die Zeitgedichte. Sie schienen einen neuen Ton ins Werk Georges zu bringen, indem er seine Gegenwart auf eine direkte Weise attackierte. So vollzog sich die Modellierung dieses Kreises zu einer Art geistiger Kerntruppe unter dem Eindruck der scharfen Gesellschaftskritik der Zeitgedichte. Ich zitiere als Beispiel die beiden ersten Strophen des Zeitgedichts, das den Zyklus abschließt. Ich euch Gewissen, ich euch Stimme dringe, durch euren Unmut, der verwirft und flucht. Nur Niedere herrschen noch, die Edlen starben. Verschwemmt ist Glaube und verdocht ist Liebe, wie flüchten wir aus dem verwesten Ball? Lasst euch die Fackel halten, wo Verderben der Zeit uns zehrt, wo ihr es schafft durch eigene erhitzte Sinne und zersplissenes Herz. Ihr wandet so das Haupt, bis ihr die Schönen, die Großen nicht mehr saht, um sie zu leugnen, und stürztet ihre alt und neuen Bilder. Ihr hobelt über Körper weg und Boden aus Rauch und Staub und Dunst den Bau, schon wuchsen in Riesenformen Mauern, Bogen, Türme, doch das Gewölk, das höher schwebte, ahnte die Stunde lang voraus, wo er verfiel. Hier wird über eine Gesellschaft, die keinen Begriff mehr von Schönheit und menschlicher Größe, von Helden und Rangunterschieden hat, die in ihrem Fortschrittswahn jedes Maß verloren und sich der Hybris schuldig gemacht hat, die Prognose des notwendigen Untergangs gestellt. Notwendig im doppelten Sinne. Als ihr unausweichliches Schicksal, weil ihre Zerstörung fundamentaler kultureller Grundwerte wie Glauben und Liebesfähigkeit, aber auch ihre skrupellose Ausbeutung der Erde, sie der inneren und äußeren Existenzbedingungen berauben. Notwendig aber auch, damit die von George prophezeite kulturelle Neugeburt überhaupt stattfinden kann. Die Heilung der Zeit, die der Sprecher des Gedichts für die wirksamste hält, besteht im Ausbrennen der verdorbenen Stelle. Nur ein radikaler Schnitt kann die Gegenwart von all dem Übel befreien, das George als Ergebnis des sogenannten zivilisatorischen Fortschritts und der Entwicklung zur Massengesellschaft betrachtet. Im Zeitgedicht »Die tote Stadt« findet sich die berüchtigte Zeile »Schon eure Zahl ist Frevel«. Was in den Zeitgedichten in poetischer Form an Zeitkritik entwickelt wurde, das versuchen die essayistischen und wissenschaftlichen Texte in den Jahren 1910 bis 12 in den Jahrbüchern für die geistige Bewegung auf eine systematische Weise fortzusetzen. Zugleich bieten sie durch eigene Wertsetzungen eine kulturelle Alternative an. George trat zwar als Autor in den drei Jahrbüchern nicht in Erscheinung, aber es war klar, dass er sich hier bloß durch getrennte Medien an die Nation wendet. Allerdings nahm George an den Diskussionsrunden der Jahrbuchautoren und ihrem Umfeld teil, in denen es durchaus kontrovers zuging. Die Debatten besaßen in Anwesenheit Georges natürlich einen gewissen agonalen Charakter. Denn jeder wollte mit blendenden Formulierungen und kühnen Thesen den Meister beeindrucken. Der Wettstreit gehörte für George zu ihren Lebensgesetzen und galt gerade auch im geistigen Bereich. Er stachelte die Runde gerne mit provokanten Sätzen an, nahm aber im weiteren Verlauf eher die Rolle des Zuhörers und Richters ein. Dabei war es keineswegs sein Ziel, Meinungsunterschiede glatt zu bügeln. Zu Ludwig Thormaehlen sagte George scherzhaft: »Da sagt nun die Welt, ich tyrannisierte die Meinungen, ich flößte jedem nur meine Ansichten ein. Hier sollte einmal jemand zuhören, dann wäre es vorbei mit jenen Märchen, aber auch mit dem Glauben an die Macht meiner Autorität. So viel Freiheit gibt es ja draußen in der Welt gar nicht.« Im Übrigen kokettierte George mit einer Radikalität, die zum einen nicht druckreif und zum anderen nicht nur verbal war. Aus dem September 1910 überliefert Kurt Breisig den folgenden Dialog. »George, wollen Sie mich charakterisieren, so nur als den schlimmsten Anarchisten? Ich? Sie können doch nicht nach Dynamit rufen. George, am liebsten ja. Ich weiß nur kein Mittel.« Und von einer der Diskussionsrunden im Jahrbuchkreis im September 1911 berichtet Kurt Hildebrandt in seinen Erinnerungen: »Der Meister selbst plant einen Aufsatz, aber er müsse erst drei Rechtsanwälte fragen, ob er nicht wegen Aufreizung zum Klassenhass, natürlich antimarxistisch, dem Gericht verfalle.« Kommt zum Schluss. Hildebrandt selbst hatte durch sein Manuskript »Hellas und Wilamowitz« zur Realisierung des Jahrbuchprojekts den entscheidenden Anstoß geliefert. Hildebrandt griff in diesem umfangreichen Aufsatz die Übersetzungsprinzipien des berühmten Gräzisten Ulrich von Wilamowitz Möllendorf an. Er warf ihm ein, die antiken Texte verflachendes, ihren dichterischen Sinn, den populären Geschmack opferndes Verständnis des griechischen Geistes vor. George war von diesem mutigen Angriff und der ihr zugrunde liegenden Intention so begeistert, dass er den Text sofort publizieren wollte. Dafür wurde nun die Plattform des Jahrbuchs geschaffen. Es interessierte George nicht, dass durch diese Publikation der von dem Star-Germanisten der Berliner Universität, Erich Schmidt, unternommene Vorstoß ihm eine Ehrendoktorwürde für die Verdeutschung Shakespeares zu verleihen, auf der Strecke blieb. Eine Distanzierung von Hildebrands Aufsatz lehnte George ab. Hildebrand bemerkte dazu in seinen Erinnerungen zu Recht: Dr. George, fast so unmöglich wie Dr. Pindar. Aber vor der posthumen Promotion blieb George nicht bewahrt, denn das Sterberegister der Clinica San Agnese in Minusio enthält den Eintrag Dr. Stefan George Poeta. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Lieber Professor Gübtjen, recht herzlichen Dank für diesen Vortrag, auch die schönen Berlin-Bezüge. Bevor ich das Podium öffne, darf ich all diejenigen, die nicht öfter hier sind, daran erinnern, dass wir im Anschluss hier um die Ecke in einem kleinen Restaurant noch ein paar Tische reserviert haben. Wer möchte, darf gerne noch mitkommen, um den Abend dann in kleiner Runde auch mit dem Referenten ausklingen zu lassen. Und jetzt haben Sie natürlich, bevor Sie alle nach vorne laufen und diejenigen, die das Buch noch nicht haben, dieses Buch auch erwerben, die Chance, Fragen und Anmerkungen an den Herrn Professor zu stellen. Da hinten habe ich schon die erste.
Entschuldigung. Ich habe eine Frage zu den frühen Gedichten, das Jahr der Seele. Diese Bezüge aufs Mittelalter, also auf eine religiöse, katholische Zeit. Was würden Sie sagen, aufgrund dieser Bezüge, die ja offenbar auch, wie Sie vorhin sagten, George durch seinen, wie soll man sagen, priesterlichen Vortragsstil forciert hat, wie stark wäre denn der spirituelle oder sagen wir metaphysische oder auch religiöse Gehalt dieser frühen Gedichte? Das eine. Das andere, wie verträgt sich dieser Bezug ja auf eine katholische Epoche, die man sozusagen symbolisiert in der Kathedrale sehen kann, mit dem Versuch einer Wiederbelebung der Antike übers Kunstwerk. Und schließlich zum Dritten, wie weit würden Sie sagen, dass schon der frühe George zum Fortsetzer und in gewissem Sinne vielleicht Vollender dessen geworden ist, was man als romantische Kunstreligion bezeichnen kann. Also dieses von Novalis, Tieck und Wackenroder, Tieck und Wackenroder in Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders entworfene ästhetische Programm über Kunst, in dem Fall auch über die Prä-Raphaeliten, ein neues Bewusstsein für metaphysische, religiöse Grundwerte in einer sich immer stärker säkularisierenden, ökonomisierenden, rationalisierenden Moderne zu entwickeln. Ja.
Ja, vielen Dank für Ihre Fragen, die natürlich ein kleines Seminar zur Folge haben müssten, um denen angemessen jetzt antworten zu können. Aber ich will versuchen, zumindest ein paar zentrale Aspekte dieser Thematik, die natürlich ganz im Kern von Georges Dichtung und Denken steht, zu skizzieren. Es ist ganz klar, dass George eben in Bingen durch die katholischen Alltagsvorgänge und durch den katholischen Festkalender, es gibt ja auch einen Text von ihm, Kindlicher Kalender, in der ganz eben nach dem Kirchenjahr eigentlich organisiert ist, ein kurzer, aber hübscher Prosatext. Und er war auch Ministrant in Bingen, dass er dadurch sehr stark geprägt worden ist. Also ich glaube, dass eben gerade auch die Weihrauchdüfte bei Melchior Lechter ihn gewissermaßen auch in diese Zeit zurückgeführt haben. Und ich glaube, dass George eben diese Sphäre vor allen Dingen als eine ästhetische Sensation für sich produktiv gemacht hat. Und aus dieser frühen Prägung heraus, die auch das ganze Werk über bleibt und konstitutiv ist, nimmt er immer wieder Bilder auf, Anspielungen und ganze Episoden. Ich meine, auch der später gestiftete Maximinkult ist natürlich in großer Anlehnung an Jesus Christus und die Jüngernachfolge gestaltet. Und das ist also unübersehbar. Gleichwohl glaube ich, dass eben George nie im landläufigen Sinne jetzt sagen ein katholischer Autor gewesen wäre. Er hat eigentlich diese ganze Sphäre eben vor allen Dingen als spirituelle und als ästhetische Dimension eingeschmolzen in sein Werk, das dann selber um diese Dimensionen weitere amalgamiert. Ja. Ich denke, dass man auch vorsichtig sein sollte, ihn in die Traditionslinie der Kunstreligion zu rücken. Ich bin jedenfalls eher immer für die Verwendung des Begriffs des Religiomorphen. Ja, das habe ich, glaube ich, auch an verschiedenen Stellen so verwendet. Das heißt, die Dichtung Georges lehnt sich an die Gestalt, sagen, des religiösen Sprechens an, aber sie erschafft damit ein eigenes poetisches Gebilde. Und man kann ja auch sagen, dass die spätere Kulmination seiner religiösen Anlehnungen im Maximin-Kontext doch immer die Linie nie überschreitet, zu irgendwelchen religiösen Botschaften Zuflucht zu nehmen. Also die Botschaft von Maximin ist nach meinem Verständnis eben nichts anderes als die Jugend und die Schönheit. Ja? Es ist nichts, was man sagen mit 10 Geboten versehen kann oder mit bestimmten Regeln, sondern es ist einfach die ästhetische Präsenz dieses Halbgottes, dieser gottähnlichen Gestalt, die die Sphäre des Irdischen und des Göttlichen in sich vereint. Und gerade diese Voraussetzung erlaubt es, glaube ich, auch gerade George in seinen dichterisches, religiöses Denken, transzendentes Denken von mir aus auch, eben auch die Elemente des Antiken aufzunehmen. Also nur unter der Voraussetzung, sagen, das Katholische als reine Form, als Material, als Sphäre zu nutzen, erlaubt eigentlich die Verschmelzung mit dem antiken Denken. Denn das ist ja das Besondere, dass beides für ihn eben zu einer Einheit durchgeformt wird. Und man kann ein paar Zitate Georges aus Gesprächen anführen, aus denen deutlich wird, dass für ihn eigentlich dichterisches Sprechen und religiöses Sprechen fast identisch sind. Also es gibt ein sehr schönes, bis jetzt unpubliziertes Gespräch, das ich selbst erst, nachdem ich mein Buch fertig hatte, gefunden habe, an einer Stelle, wo man eigentlich nichts vermutet, was von George stammt, nämlich in dem Archiv für Sozialdemokratie in Bonn. Aber da ist über Verbindungen zu Carlo Schmid ein Nachlass hingekommen aus dem George-Kreis. Und darin gibt es das Tagebuch von Bernhard von Uxkull-Gildenband. Und darin steht eben ein Gespräch, das er mit George 1915 in Berlin geführt hat, in dem George ihm erklärt, was das Besondere des Gedichtes gegenüber den anderen literarischen Formen sei. Und da sagt er eben, das Gedicht ist das einzige, die einzige Form, die an sich schon religiös ist. Ja, also das war für ihn einfach eine Einheit, das lyrische Sprechen, sein dichterisches Sprechen und ein von mir aus priesterliches, religiös angereichertes Sprechen, aber eben in einem nicht irgendwie kirchlich-religiösen Sinne, sondern in einem ja, transzendenten Sinne. Ja. So viel vielleicht erstmal.
Ja, ich muss gestehen, ich habe also sehr bewundert die Eleganz, mit der Sie eigentlich alle George-Stereotypen, die wir so kennen, unterwandert haben in Ihrem Vortrag. Sie haben ihn uns also als Kommunar, wie er sich selber bezeichnet, als Kosmopoliten gezeigt. Sie haben ihn als fleißigen Studenten geschildert, obwohl er ja behauptet hat, von mir führt kein Weg zur Wissenschaft. Sie haben ihn dann doch bei aller Unvertrautheit mit Berlin als ein in den Berliner Netzwerken sehr gut sich bewegenden Intellektuellen seiner Zeit gezeigt. Und am Schluss haben Sie auch nochmal jetzt gerade eben in der Antwort auf den Fragesteller die These von der Kunstreligion zurückgewiesen. Also im Grunde genommen doch ein sehr, wie soll ich sagen, modernes, antinationalistisches, auch übrigens ja sehr demokratisches, jedenfalls im Kleinen demokratisches Bild Georges gezeigt. Wenn Sie also da die Stellen zitieren, wo er die Meinungsvielfalt gewissermaßen fördert da in seinem Kreis und auch selber also sich zurücknimmt und dieses Klischee, das eben offensichtlich damals ja schon existiert, da zurücknimmt. Kurz und gut, ich will eigentlich gar nicht weiter reden. Ich will das also nur sagen, dass mir das Spaß gemacht hat, dass ich das sehr amüsant fand auch. Ich meine, die negativen Bezüge sozusagen, die indirekt formuliert werden. Eine Frage habe ich doch. Und zwar ein weiteres Stereotyp ist ja schon angesprochen worden durch die Einführung von Herrn Fenske, ästhetischer Fundamentalismus. Also die große Totschlagthese, das große Totschlagargument von Breuer, ästhetischer Fundamentalismus, womit ja natürlich auf den politischen Fundamentalismus angespielt wird, im Grunde ein intellektueller Existenzvernichtungsversuch. Wir wollen das nicht verschweigen. Es ist ja eine sehr, sehr streitbare These, die Breuer da vertritt. Also kurz und gut, jetzt mal ganz ohne die elegante Art, das gewissermaßen zu unterspülen. Was halten Sie von diesem Angriff, von diesem fundamentalen Angriff, der darin besteht, Stefan George ästhetischen Fundamentalismus zu unterstellen?
Nichts. Ich könnte jetzt das damit sein Genügen haben lassen. Es ist eine steile These, die meiner Ansicht nach in dem Buch von Breuer sich selbst methodisch ad absurdum führt, weil sie basiert dort ja auf einer Anwendung einer Psychologie von Heinz Kohut, die er als Voraussetzung, dass George in dieser Weise seinen ganzen Kreis organisierte und beherrschte, diagnostiziert. Und das ist deswegen schon ein vergebliches Bemühen, weil was er in den ganzen Biografien der George-Kreismitglieder exemplifiziert, für beliebig viele andere ganz genauso zutrifft, die völlig andere Wege gegangen sind. Ja, also dieser versuchte Nachweis von bestimmten psychischen Beschädigungen und Dispositionen, die dann sagen, dazu dienen, dass George sich so und so verhalten hat und dass seine Jünger sich so und so haben sich ihm unterworfen haben, das ist meiner Ansicht nach in keinster Weise haltbar. Und der ästhetische Fundamentalismus ist, glaube ich, als Begriff zwar dann eine Zeit lang so benutzt worden und es hat auch was Reißerisches vielleicht, was scheinbar Erschließendes, aber meiner Ansicht nach zementiert er eben George fest und zu George gehört für mich immer die Dynamik und das in sich Widersprüchliche. George ist alles andere, aber kein Monolith, ja? Sondern Sie haben vollkommen recht, also eine Intention meines Vortrags war es tatsächlich, bestimmte kursierende Klischees von George, die auch nach wie vor in unseren Leitmedien kolportiert werden und ausgestattet werden, zu unterwandern, ja? Oder zu ja, eine andere Seite zu zeigen. Und das trifft eben auch für den ästhetischen Fundamentalismus zu. Der ist da auch in den Medien abgefeiert worden, aber ich glaube eben auch aus sehr interessierter Perspektive, die eben dem Autor ein Etikett anhängen möchte, das an ihn nicht passt. Ach so, vielleicht nur als kleine Randbemerkung. Ich wollte auf keinen Fall den Anschein erwecken, George hätte demokratische Neigungen. Das trifft absolut nicht zu. Und es gibt... Ja, George hat... ist schon klar, was Sie meinen, natürlich. Also er hat ja sagen die... Na, herrschaftsfreier Diskurs nicht. Denn Ich könnte noch ein anderes Zitat von ihm selber für den Verlauf, für den Charakter dieser, gerade dieser hier auch angesprochenen Jahrbuchdiskussionsrunden nachliefern, wo George nämlich sagt, ja, also wenn jetzt Leute das beobachten könnten, dann sehen sie eben eine durch Absolutismus gemilderte Demokratie. Ja. Das finde ich auch eine wunderbar paradoxe Formulierung. Eine durch Absolutismus, seinen Absolutismus gemilderte Demokratie. Ja. Und also er verzichtet natürlich nicht auf die, auf die Rolle desjenigen, der letztlich entscheidet, welche der Meinungen seiner Ansicht nach die angemessenste ist. Aber er lässt das erstmal sozusagen laufen. Er ist da, er gibt einen Anstoß, eben auch durch durchaus provokante Positionen. Und dann verfolgt er eben den agonalen Kampf im Raum. Ja.